Herzlich willkommen zum ESG Talk, dem Podcast für mehr Wissen, Transparenz und Erfahrung im ESG-Bereich. Herzlich willkommen zu einem weiteren ESG Talk Podcast. Ich freue mich sehr, sehr, sehr. Ich habe heute den wunderbaren Andreas Pade zu Gast und er ist Produktexperte für Lösungen in der Finanzindustrie. Und wir besprechen heute ein Thema, was ich extrem wichtig finde und ich glaube, Unternehmen auch sehr spannend finden, nämlich die Automatisierung der ESG-Datenberichterstattung. Sprich, ist das überhaupt möglich? Doch als allererstes möchte ich dich ganz herzlich begrüßen, Andreas. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, Stella, dass du mich eingeladen hast. Freut mich sehr und freut mich sehr, dass wir über dieses spannende Thema reden können.
Ja, also Fachexperten sowieso immer sehr, sehr gerne. Und wenn jeder Zuhörer, jede Zuhörerin am Ende mit Wissen, neuem Wissen und Lernen aus dem Podcast geht, umso lieber. Und zwar wollen wir heute dieses Thema besprechen, Datenerfassung, Automatisierung bei der ESG-Berichterstattung. Das heißt, wenn ich zum Teil mit Unternehmen spreche, dann gibt es eigentlich zwei Nachrichten, die ich höre. Nummer eins Zeit und Nummer zwei Preis. So, und bei der Zeit ist es natürlich so, mit der ESG-Integration ist die in 3 Monaten überhaupt machbar. Und du hast einen ganz wundervollen Artikel verfasst, der auch nochmal eintaucht und verschiedene Softwareanbieter verglichen, die Unternehmen unterstützen auf dem Weg der ESG-Integration, der Datenerfassung und am Ende des Tages auch der Datenberichterstattung, wenn es um ESG-Themen geht. Lass uns doch da mal einsteigen. Doch als allererstes würde ich mich freuen, wenn du dich selber nochmal vorstellen würdest, unseren Zuhörern.
Ja, sehr gern. Also mein Name ist Andreas. Ich bin sehr lange schon in der Finanzindustrie. Ich habe vorher mal Elektrotechnik studiert. Danach bin ich dann im Handel, Derivatehandel einer Bank gelandet, Westbank in Hamburg damals, lange Derivate gehandelt, Wertpapiere gehandelt, Eigenhandel gemacht, nachher Zertifikate emittiert. Das war auch mein erstes Projekt und dann viele Projekte seitdem gemacht. Bin dann nachher noch von Hamburg. Ich bin in Hamburg geboren, aufgewachsen, dann nach
Nordlicht.
München. Dann nach München gezogen im Jahr 2005 und seitdem in München oder um München wohnt, habe hier auch meine Familie und dort habe ich jetzt bei der Vereinsbank gearbeitet, viele Projekte gemacht, Marktanbindungen an die unterschiedlichen Börsen, die Anbindung gemacht, dann eben weiter Projekte auch im Bereich, also immer im Wertpapierbereich, Clearings, Settlement-Projekte. Und damals dann nachher übergegangen noch zur Cassis Bank, das ist dann die Asset Servicing Tochter von der Crédit Agricole. Dort habe ich viele auch wieder mehrere Projekte gemacht. Am Ende dann seit 2010 die Produktentwicklung geleitet, also viele und alle neuen Produkte verantwortet, die eingeführt wurden, also neue Services. Unter anderem war auch einer der Services, der dann nachher auch dazu führt, dass ich mich auch beruflich verändert habe, der Aufbau der Fondsadministration. Sehr, sehr wichtiger Punkt in dem Wertpapierbereich damals und habe dann auch diesen Bereich geleitet für eine ganze Zeit. Und das in diesem Zusammenhang mit der Fondsadministration gibt es eben auch das regulatorische Reporting, also für die Fondsgesellschaften, für die Asset Manager, was mich in Berührung gebracht hat mit diesem ganzen Thema Berichtswesen, regulatorisches Berichtswesen. Was dann nachher dazu führte, dass ich bei einem Software-Provider zuletzt lange Zeit war oder 2 Jahre war, wo es darum ging, eine strategische Neuausrichtung durchzuführen, das ganze Geschäft zu integrieren in das Unternehmen, also bei LPA. Es war ein Aufkauf einer anderen Gesellschaft. Und hier eben das regulatorische Reporting für Asset Manager. Und ein Teil von diesem regulatorischen Reporting neben anderen ist eben das SFDR-Reporting, also das ESG-Reporting für die Asset Manager. Und das ist so ein bisschen mein Ankerpunkt für das Thema ESG, regulatorisches Reporting. Und für mich auch aus der Praxis kommend, kenne ich natürlich auch die Herausforderungen. Und da war es natürlich für mich jetzt sehr spannend zu sehen. Das war auch eine neue Erkenntnis, weil ich eben auch eine Umfrage gemacht habe, wie weit sind eigentlich die Anbieter hier für das Thema, über das wir jetzt heute sprechen wollen.
Ja, ja, ja. Genau. Ich würde ganz gern noch hier einsteigen zum Klären. Und zwar gibt es unterschiedliches Reporting für Finanzproduktanbieter im Thema ESG-Bereich und Finanzunternehmen und andere Corporate-Unternehmen. Das sind zwei unterschiedliche Arten von Berichterstattung. Aber am Ende des Tages wollen wir natürlich auch auf der Unternehmensseite einsteigen, also der CSRD, also Corporate Sustainable Reporting Directive, die alle Unternehmen umtreibt. Und um das ESG-Reporting zu implementieren und eine Berichterstattung zu machen, was sehr gut ist, weil am Ende des Tages haben die Fondsmanager die Möglichkeit, aus einem größeren Universum zu investieren und das wieder in ihr eigenes Reporting, also in dem SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation, zu reporten. Das nochmal kurz zur Klärung. Vielen Dank für die Zusammenfassung, was du bisher alles gemacht hast. Lass uns doch mal direkt einsteigen. Also gerade von dem Reporting. Das Thema KI, künstliche Intelligenz, ist ja in aller Munde und Privatpersonen haben ja jetzt auch Berührung mit ChatGPT und haben vielleicht auch schon erfahren, dass es eine Arbeitserleichterung ist oder sozusagen der Assistent, der hilft, wenn man selber keine Ideen mehr hat, wie es weitergeht. Wie kannst du uns vielleicht einen Einblick geben in das Thema KI und Berichterstattung? Wie weit sind wir da schon? Sind wir da überhaupt schon so weit? Also kann man sich auf irgendwas stützen? Und in dem Rahmen würde ich vielleicht grundsätzlich mich freuen, wenn du erzählst, wie das eigentlich ist. Also das heißt, dass ein Unternehmen, wenn es eine Berichterstattung macht, wahrscheinlich ein externes Softwareprogramm braucht, um die Daten vielleicht zu erfassen und zu verarbeiten, weil es muss ja standardisiert werden, damit es nicht nur einmal im Jahr passiert, sondern wiederkehrend und auch verbessernd wiederkehrend.
Ja, das ist natürlich das ideale Szenario, ne? Dass ein Unternehmen nicht
Genau.
nur sagt, wir wollen die Regulierung erfüllen, ne? Weil da kann man ja durchaus dann auch seltener reporten und einfach das nehmen, was man liefern muss. Aber wenn man das natürlich wirklich als strategisches Steuerungsinstrument nutzt, das Ganze, um dann auch den Klimazielen näher zu kommen, also dem Net Zero-Ziel für 2050, das als Steuerungsinstrument nutzen möchte, also wirklich damit arbeiten möchte, dann ist es natürlich wirklich, dann braucht man auch ein Tool dazu, das einem hilft, wird man manuell nicht wirklich weiterkommen. Ne? Es gibt eben heutzutage viele Lösungen und ich habe jetzt ja mehrere Provider befragt, jetzt auch in der Zwischenzeit noch einen weiteren Provider befragen können. Und das ist eben sehr interessant. Viele haben Ansätze und ich denke, da sieht man eben, wir sind irgendwo am Anfang einer Reise. Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen oder was viele sich vielleicht vorstellen können, dass alles mehr oder weniger automatisch läuft. Aber die KI hilft schon bei vielen Providern, beziehungsweise die Provider sind dabei, die KI auch zu nutzen. Und was eben hier sehr schön ist, es sind eben beides Themen, sowohl KI als auch ESG, die zum Teil natürlich auch kontrovers diskutiert werden. Einerseits wird KI als Bedrohung gesehen und ESG als Last, aber es ist eben ein gutes Ziel dahinter, die Erfüllung der SDG, der UN-SDG, also der Sustainable Development Goals. Und das ist ja eigentlich das schöne Ziel dahinter ist, also eigentlich es jeder ja verfolgen möchte. Und wenn es mit einem relativ überschaubaren Aufwand geht, ist das sicher eine gute Sache. Deswegen ist es so, dass man heutzutage KI nutzen kann, die hilft, die schafft, bedroht keine Arbeitsplätze, sondern sorgt dafür, dass Unternehmen überhaupt das leisten können, was gewünscht ist oder was man an dieser Stelle braucht. Und das finde ich jetzt erstmal das Positive. Und was sich herausgestellt hat, also wenn man die unterschiedlichen Provider, die auch alle leicht unterschiedliche Ausrichtungen haben, also man kann kaum einen wirklich eins zu eins vergleichen. Ne? Die haben alle ein bisschen anderen Scope. Am Ende erstellen sie ein Reporting, aber entweder bieten sie große Lösungen für viele Sachen und dabei ist auch das Reporting oder nur eine Reporting-Lösung. Also haben alle ein bisschen unterschiedliche Ansätze und haben auch schon KI implementiert. Und grundsätzlich kann man sagen, es gibt zwei Themen. Einerseits, die KI hilft bei der Datenanalyse, also beim Thema Daten. Und auf der anderen Seite gibt es die Möglichkeit, was am Ende ja wichtig ist, die Narrative, also die Texte zu erstellen, die dann nachher geliefert werden sollen, hierbei zu helfen. Ne? Weil das sind natürlich die großen Aufwandstreiber. Man hat eine Riesenmenge an Daten, die man irgendwo handeln muss und auch einsortieren muss. Und auf der anderen Seite gibt es eben Texte, die erstellt werden müssen auf Basis dieser Daten. Und das ist natürlich auch ein unglaubliches Volumen, was dahinter steht, wenn man das alles händisch macht oder wenn das Menschen machen. Und wenn da die KI unterstützt, und das tut sie bereits heute in unterschiedlichen Ausprägungen, und da könnten wir jetzt gleich nochmal vielleicht in das eine oder andere Thema nochmal einsteigen, wie was es da für Möglichkeiten gibt. Aber das sind so die zwei Bereiche, in denen heute die KI schon genutzt wird und zukünftig immer mehr genutzt werden wird, sicher. Und eben dafür sorgt, dass man mit dem Reporting, das man dort bekommt, dass es einen wirklich widerspiegelt, wo man steht. Und damit kann man natürlich, wie du anfangs sagtest, auch relativ eng nachverfolgen, auf welchem Weg sind wir, wie entwickeln wir uns, wie ist unser CO2-Ausstoß und warum sind wir da und wo können wir uns eventuell verbessern. Und wenn man das dann als so ein Instrument nutzt, dann ist das natürlich eine tolle Sache und dann hat man die Daten auch gut im Griff.
Ich würde ganz kurz nochmal die Anbieter nennen, die bei deiner Untersuchung und Befragung dabei waren. Das war einmal Cleversoft, dann Code Gaia, IBM, LPA, Ubrich, SAP.
Ubert ist das. Das war ein Typo, der noch nicht Büro.
Ubrich, okay. SAP Pioneer ESG Solutions und Zeidler Group.
Genau.
Was mir durch den Kopf noch gerade gegangen ist, was wir ja bei der Datenerfassung kennen auf der Fondsmanagement-Seite, wenn Unternehmen bewertet werden. Wie viel Schätzungen gibt es denn bei der Datenerfassung bei einer KI? Weil ich glaube, die Gefahr sehe ich, dass man am Ende des Tages statistisch drei, vier Sachen an Daten nimmt und dann den Rest schätzt und gar nicht genau sieht, was tatsächlich berichtet wird, weil die Datenlage so groß ist oder man tatsächlich so ins Detail gehen müsste. Vor allem, das ist bei größeren Unternehmen so, die verschiedene Unternehmensbereiche haben, mit denen sie ihr Geld verdienen, dass man dann vielleicht auch zeitlich bedingt gar nicht so in die Tiefe geht und man dann auch froh ist, wenn man gewisse Schätzungen hat, um das Ziel zu erfüllen. Dann ist natürlich aber auch immer die Gefahr, dass Löcher sich auftun, in die man dann in der Zukunft reinfallen kann. Lass uns da noch mal ganz kurz einsteigen. Was ist denn so deine Erfahrung mit Anteil von Schätzungen, wenn es bei der Datenerhebung und Erfassung geht?
Da vielleicht nochmal zu dem Eingangsthema. Wir haben ja von SFDR gesprochen, CSRD, SFDR, also die Regulierung, die relevant ist für die Asset Manager, die jetzt leider vorher in Kraft getreten ist. Also die eigentliche Basis, die man braucht für die Unternehmen, also die CSRD, die war noch gar nicht da. Deswegen hat man hier natürlich viele Erfahrungen machen können mit Schätzungen und auch mit Daten, die tatsächlich angeliefert werden von unterschiedlichen Marktanbietern, von den Clarity ist ja ein Marktanbieter, aber es gibt eben noch viele andere, Six und MSCI
Bloomberg,
und sehr, sehr unterschiedliche Datenanlieferungen, weil natürlich
genau.
viele Schätzungen gemacht wurden und zwar auch von externen. Ja, also das ist natürlich hier der Unterschied zu CSRD, wo man dann selbst sein Unternehmen bewertet. Und hier haben Externe aufgrund bestimmter Vorgaben Schätzungen gemacht, die komplett unterschiedlich waren. Und deswegen muss man sagen, am Anfang ist natürlich jetzt auch bei der SFDR erstmal das Ziel gewesen, compliant zu sein, dass man erstmal Daten liefert. So. Und dann muss man natürlich reingehen und sagen, was haben wir denn jetzt hier eigentlich für Daten? Und das ist das Schöne, was heutzutage auch passiert, auch mit Hilfe der KI zum Teil, dass man Daten schätzt, zum Teil. Ich kann jetzt gleich auch nochmal ein Beispiel nennen, wo es dann, wo man immer mehr ins Detail geht für die Datenqualität auch. Dass man, es gibt ja zum Beispiel, SAP Fioneer hat so eine Lösung für finanzierte Emissionen. Also wo eine Bank Kredit vergeben hat für ein bestimmtes Thema, für Real Estate oder für Projekte, aber Real Estate. Und da kann man eben die Qualität einordnen, dass man einmal sagt, das ist ein Gebäude, das steht irgendwo und da hat man einen Anteil. Und da entstehen Kosten, aufgrund dieser Kosten ermittelt man dann den CO2-Ausstoß. Aber da kann man die Qualität immer weiter verbessern. Und zwar sieht man, ob es notwendig ist, wenn man zum Beispiel mal vergleicht, wie ist denn der Ausstoß im Vergleich, im gleichen Sektor, im gleichen, in Unterschied, also zum Markt. Und da kann man sehr gut auch die KI als unterstützendes Tool nutzen, um zu sagen, wie ist der Markt insgesamt? Wo stehen wir? Wenn man völlig rausläuft auf einer Seite im Denken, kann man sich schon vorstellen, dass die Schätzung eventuell nicht so gut ist. Und man kann eben auch diese Datenqualität immer mehr erhöhen. Am Ende ist man dann wirklich bei den genauen Quadratmetern, die man hier finanziert hat, wo das Gebäude liegt. Und dann kann man auch genauere Angaben machen. Und ich denke, das ist immer das, also man kann diese Datenmengen nutzen. Man kann sagen, wie ist der Markt? Wo sind wir? Und im Vergleich zu dem Markt, und da ist es eben auch für unterschiedliche Unternehmen, da kann man den Sektor unterscheiden und das sehr schön feststellen. Und damit natürlich auch langfristig dieses Tool nutzen. Das haben jetzt heute noch nicht alle implementiert, aber zum Teil eben schon gibt es Vorschläge, so könnt ihr die Datenqualität verbessern und hier auch eine Strategie eben empfehlen, ne, wie man da dann weiter zukünftig vorgeht. Und es gibt viele Schätzungen, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, das ist jetzt zum Beispiel Kurt Geier, es ist so, es gibt ja für die Emissionen gibt es ja Scope 1 bis 3. Ne? Scope 1 sind die selbsterzeugten, die Freisetzung der selbsterzeugten direkt, die Freisetzung klimaschädlicher Gase. Das andere, Scope 2, durch die Energielieferanten, aber Scope 3, das ist halt innerhalb der Wertschöpfungskette, also vor Erzeugung und nach Erzeugung. Und hier hat man die Möglichkeit, wirklich ganz genau das zu erfassen, was passiert. Zum Beispiel jetzt für Dienstwagen oder für Pendler, Tankrechnung. Ja? Die nehmen eine Tankrechnung und das ist dann so eine Mischung zwischen, was man vielleicht aus Dokumentenmanagement-Tools kennt mit OCR-Erkennung, also die scannen die Tankrechnung ein und diese Tankrechnung wird gelesen. Und aufgrund dieser Tankrechnung ordnet man dann ganz klar zu, wie hoch ist der CO2-Ausstoß. Und das ist natürlich schon sehr genau. Ne? Man kann natürlich auch mal sagen, wir haben so und so viel Kosten für Transportmitarbeiter. Aber wenn man dann reingeht und Tankrechnung hat, und dann kann man sehr genau, wird man sehr genau. Und das kriegt man natürlich auch nur mit Hilfe von KI hin, wenn man nicht ganze Teams aufbauen möchte, die so etwas verfolgen. Und hier wirklich die Buchhaltung verbindet mit dem Tool, das dann auch die ESG-Daten ermittelt.
Du hast gesagt, dass die Unternehmen und Anbieter, mit denen du gesprochen hast, dass die alle ein bisschen unterschiedlich ihr Steckenpferd hatten. Kannst du uns da vielleicht nochmal mitnehmen und einsteigen, wo denn so die Unterschiede sind, um dann vielleicht auch zu darzustellen, was ist für möglich oder was so ein Unternehmen alles abdecken muss und wo dann mehr oder weniger die Stärken und Schwächen der unterschiedlichen Unternehmen oder der Fokus ist vielleicht der bessere Ausdruck dafür, bei den Unternehmen liegt.
Ja, es gibt Unternehmen, die konzentrieren sich auf wirklich ESG-Themen. Ja, das gibt also Unternehmen, die sind eigentlich rein fokussiert nur auf die ESG-Themen. Und die sind natürlich dann jetzt, Kurt Geier ist sehr tief im Detail hier. Ich glaube, die sind da sehr weit. Ne? Also haben auch sehr hohe Qualitätsstandards, ne? Weil da gibt es auch, wenn die in den Bereich der Sicherung kommt, weil das ist ja immer die Frage, sind die Daten, die ich jetzt habe, richtig? Und die validieren das so lange. Und wenn es irgendwo eine Unsicherheit gibt, ob die Daten richtig sind, unter 100%, also die Wahrscheinlichkeit, dass es richtig ist, dann muss man das nochmal händisch sich anschauen, sonst nicht. Und so ähnlich ist es eben auch bei IBM. Da ist aber immer eine Freigabe erforderlich. Und so arbeitet jeder ein bisschen nach unterschiedlichen Ansätzen. Aber die einen validieren so lange, bis sie sagen, das ist 100% sicher. Ne? Und solange da eine Unsicherheit ist, gebe ich es halt nochmal zur Freigabe raus. Und so sind manche fokussiert auf wirklich rein ESG. Dann gibt es die Anbieter, die sind auf Reporting fokussiert für unterschiedliche Anbieter, Marktteilnehmer, also entweder für Banken, jetzt SAP Pioneer macht für Banken, für Asset Manager und Banken, Versicherungen, Cleversoft, LPA, die sind da in dem Bereich. Workiva zum Beispiel ist noch ein weiterer Anbieter, mit dem ich jetzt auch nochmal gesprochen habe. Die sind rein aus Reporting, aber dafür über alles hinweg. Finanzen, ESG, also die integrieren alles, aber die brauchen halt die Datenzulieferung wieder ein bisschen intensiver. Und andere kümmern sich mehr um die Datenermittlung auch, haben den Fokus wirklich rein auf ESG und dann die Datenermittlung. Ich denke, hier ist wirklich auch der große Unterschied, ne? Und manche Anbieter haben eben auch diesen One-Stop-Shop im Blick, dass sie sagen, wenn ein Asset Manager zu mir kommt oder eine Bank zu mir kommt, dann kann ich die ganze Lösung anbieten. Und ich denke gerade, also auch im Bereich Banken und Asset Manager ist es wichtig. Natürlich habe ich jetzt im Bereich der anderen Unternehmen, Dienstleister, was auch immer, Transport, was noch immer für Branchen es hier gibt. Wir haben natürlich da nicht unbedingt diesen breiten Fokus, weil die selbst als Unternehmen nicht reguliert sind. Aber die regulierten Unternehmen haben diesen breiteren Fokus. Und insofern sind natürlich die auf ESG fokussierten eher vielleicht auch für die Unternehmen interessant, die jetzt regulatorische Anforderungen, wirklich die ESG-Anforderungen zu bedienen haben. Und die anderen sagen, okay, ich habe den Anbieter jetzt, der macht für mich ziemlich viel, der hat auch die Daten, weil das ist immer das Größte, also das habe ich jetzt auch nochmal von Cleversoft gehört, dass die Aussage, die Diskussion mit den Kunden, 90% geht es um die Daten. Also die
Die
Daten,
Datenerfassung.
ja, die Daten, sind die Daten richtig? Welche Daten sind richtig? Und das ist ein riesen Thema. Also einmal, also dass man die Daten der Kunde hat sie ja irgendwo, aber dass man die dann ins System reinbekommt und das richtig. Ja, und das ist die große Herausforderung immer. Und das ist natürlich zukünftig, LPA arbeitet an einem Thema, wo man jetzt sagt, das Mapping von Kundendaten auf unsere Eingangsschnittstelle oder auf unser Eingangsformat, das unterstützen wir mit der KI. Und das hilft natürlich, dass man sagt, dass man diesen Aufwand verringert, ne? Weil der ist natürlich groß und auch eventuell anfangs fehlerbehaftet, muss man korrigieren, dass man feststellt, ah, das sind doch nicht, wir dachten, das wäre so gemeint im Mapping, in der Beschreibung. Und das ist nie so eindeutig, wie man sich das vorstellt. Und natürlich hat jeder Provider seine Beschreibung, die für ihn klar ist und vielleicht auch für den einen oder anderen Kunden. Aber es gibt immer wieder neue Fehler, die auftreten. Deswegen führt das immer zum Thema. Und deswegen ist es relativ langwierig, dann erstmal den Provider anzubinden und dass es wirklich alles smooth läuft, ja.
Bei den Datenanbietern, ich weiß nicht, ob du da auch eingestiegen bist, aber jeder potenzielle Kunde, der jetzt zuhört, fragt sich wahrscheinlich, wie sieht das aus mit der Price Range? Also sind die sich alle relativ ähnlich, was sie anbieten, oder ist nachher die Preisgestaltung so individuell, weil jedes Unternehmen mehr oder weniger unterschiedliche Bits und Pieces nimmt? Hast du da einen Blick reinwerfen können, um das zu vergleichen, oder gar nicht?
Nein, nein, gar nicht. Ne? Weil das ist ja, und ich denke schon, die Unterschiedlichkeit. Man muss jetzt erstmal sagen, was brauche ich eigentlich für ein Unternehmen? Das passt sicher nicht jeder Anbieter zu jedem Kunden. Aber wenn man dann sagt, okay, aus welcher Richtung muss es kommen, da muss man einfach die Preise dann vergleichen, weil dann natürlich auch die meistens irgendwo maßgeschneidert sind. Ne? Wenn jemand dieses große Paket anbietet und da kommt jetzt auch wieder ein Asset Manager oder eine Bank, sagt, ich will das ganze Paket, dann ist es natürlich im Vergleich günstiger, als wenn jemand sagt, ich möchte genau eins, weil dann hat man natürlich den Aufwand ähnlich hoch für die Anbindung, aber der Kunde nutzt weniger und zahlt natürlich auch weniger, aber im Verhältnis dann eben doch ist es ein Unterschied, ja. Deswegen ist das schon sehr individuell und ich denke auch im Sinne jedes Anbieters hier, weil ich habe das Gefühl, dass wirklich jeder Anbieter versucht, den Kunden also keine Lösung von der Stange zu bieten. Es geht auch noch gar nicht. Also so weit ist man einfach nicht. Dafür ist ja auch jeder Kunde zu individuell. Das ist immer ein eigenes Projekt hier an der Stelle.
Also wir versuchen ja immer am Kapitalmarkt, es ist immer so schön, wenn wir vom Universum sprechen und von verschiedenen Sektoren, und wir versuchen das ja, Unternehmen in so Kisten zu packen. Und aus eigener Berufserfahrung weiß ich, auch wenn Unternehmen im gleichen Sektor sind und auch wenn sie als Wettbewerber klassifiziert sind, sind sie nie 100% identisch, sondern sie bieten Produkte auf einem gewissen Markt parallel an, aber in anderen Märkten sind sie nicht Wettbewerber. Also die Individualität und das organische oder zugekaufte Wachstum und strategisch, wie ein Unternehmen sich aufstellt am Markt und so weiter, wo es seine Chancen in der Zukunft sieht, sind doch extrem individuell. Nochmal zurück zur KI und zur Texterstellung. Das ist ja das, was du gesagt hast, dass am Ende haben wir ganz, ganz viele Daten und es muss das in ein Reporting reingedrückt werden. Ist denn nicht die Gefahr, dass wenn das eine KI macht, dass wir dann so Standard-Reportings bekommen? Also zum CO2 gibt es immer den gleichen Text. Zu, keine Ahnung, Biodiversität gibt es immer den gleichen Text, zu dem gibt es immer den gleichen, mit zu Mitarbeitern, zu Frauenanteil mehr oder weniger. Ist
Also,
oder ist die KI dann doch so individuell? Weil das Thema ist ja bei allen gleich, ja? Und die Variation ist ja auch jetzt, sag ich mal, naja.
die Frage ist, finde ich grandios. Das ist natürlich auch das, was ich zumindest immer noch vermute. So ein bisschen die Schwäche der KI ist langfristig die Kreativität. Deswegen werden hoffentlich auch in vielen Jahren noch Bücher von Menschen geschrieben und nicht von der KI, auch wenn es heute schon irgendwo möglich ist, aber diese Kreativität wegfällt. Auf der anderen Seite in diesem Fall ist es gut, weil es gibt natürlich die ESRS, also die European Sustainability Reporting Standards, nach denen berichtet werden soll. Es soll ja nach Standards berichtet werden. Und das ist die Basis, auf der jetzt die Provider ihre Texterstellung aufsetzen einerseits, und die Texterstellung passiert nach diesen Vorgaben. Und dann macht die KI auf Basis dieser Vorgaben einen Vorschlag. Und der Kunde kann dann sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht so gut. Und dann kann er das individualisieren. Und dann kann die KI auch zukünftig, und das machen die Provider Cleversoft, aber auch QuotGaia, machen das so, dass sie wirklich dann auch Kunden individuell das Reporting erstellen. Natürlich, irgoher so muss ja der Anfangsvorschlag kommen. Der kann natürlich nicht von irgendwo kommen, weil diese Kreativität ist natürlich noch nicht da. Aber dafür muss die KI dann erstmal lernen, angelernt werden. Was hat der Kunde wie sollte es bei diesem Kunden aussehen? Aber die Vorgaben nach den Standards, und diese Standards sind natürlich, man möchte ja auch die Unternehmen vergleichbar haben. Deswegen ist in diesem Fall der Standard schon gut, aber mit einer individuellen Ausprägung. Und insofern ist das, was die KI liefern kann, hier gut. Und das haben, manche sind dabei, es umzusetzen. Also QuotGaia hat es umgesetzt, Cleversoft ist dabei, SAP Pioneer ist dabei. Manche wollen auch nochmal erst, das ist natürlich ein bisschen so dieses Henne-Ei-Thema, erstmal sehen, dass es am Markt Reports gibt, weil das ist für die KI natürlich auch toll, wenn es am Markt Reports gibt. Die sind ja alle öffentlich. Dann kann man natürlich die auch wieder als Basis nehmen für seinen eigenen. Ich meine, die meisten kennen das, haben auch schon mal irgendwas gegoogelt, um Inhalte zu suchen. Und das macht dann die KI, dass sie dann von anderen Unternehmen sucht und da natürlich so ein bisschen das Best-of zusammenträgt im Idealfall. Also, das ist schon recht gut möglich. Und der Kunde muss es am Ende immer freigeben, diesen Text. Also das ist hier bei den Texten, wird es auch immer voraussichtlich immer so bleiben, ne? Weil das ist natürlich auch immer für die, am Ende muss das Ganze ja vom Prüfer geprüft werden können. Und hier diese Freigabe muss durch Menschen passieren. Bei den Zahlen ist es natürlich auch ähnlich, ne? Meistens, man muss es nachvollziehen können, woher die Zahlen herkommen. Das ist im Moment immer noch so ein bisschen das Thema, das was so ein bisschen eher das blockt, dass man nicht die volle Kapazität der KI nutzt.
Und ich glaube, das, was du gerade sagst, ist super wichtig, denn wenn es zu einer Prüfung kommt und der Prüfer, die Prüferin dann fragt, wieso ist die Zahl so? Und alles hat die KI gemacht und der Mensch, der antworten soll, sagt, weiß nicht, das hat die
Ja,
KI
genau.
gemacht. Ich glaube, das ist schlecht. Ja, also das möchte keiner. Und eine KI sollte immer als unterstützendes Tool gesehen werden. Sozusagen, der kleine Arbeiter oder die kleine Arbeiterin, und am Ende bedarf es der Verantwortung eines Menschen, das gegen zu prüfen, ob das in sich stimmig ist und auch passt.
Ja,
Ja.
also das ist einfach genau wie du sagst, ne? Das ist dieses Hilfsmittel, das die KI sein kann, was dadurch natürlich auch die Jobs für die Menschen spannend macht, muss man einfach natürlich auch mal sagen, ne? Also genau diese Jobs, die früher gemacht wurden, die wo man wirklich immer diese gleichförmigen Tätigkeiten gemacht hat. Ich glaube, man findet heute gar nicht so viele Leute da, die dazu Lust haben. Und insofern ist es natürlich auch für beide Seiten gut. Einerseits spart es Kosten, andererseits sind es spannende Jobs, die
Ja,
verbleiben
ja,
und
ja,
die man
ja.
dann hat einfach. Und
Ja.
das ist ja echt wichtig, ja.
Ja, und es ist immer, also es ist zumindest mein Empfinden so, es ist immer einfacher, einen geschriebenen Text zu adjustieren, als vor einem weißen Blatt Papier zu sitzen und den Text selber zu schreiben und zu beginnen. Also immer, es ist immer einfacher, weil man ein Angebot bekommt in Form eines formulierten Textes und man ganz genau weiß, ja, nein, ja, nein, ja, nein.
Ja, genau. Ne? Und das ist einfach das, wo ich denke, ne, die Kreativität ist eben bei Menschen hier in diesem Fall ist Kreativität nicht so sehr gefragt, sondern eher, dass man Standards erfüllt mit einer
Ja.
individuellen Ausprägung und dafür einfach ideal das Ganze. Ne?
Ja. Das ist schon sehr, 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 sehr spannend und sehr, sehr wichtig. Was mal die zeitliche Komponente, da möchte ich gerne noch mal einsteigen. Wir hatten auch mal überlegt, unserer heutigen Folge den Titel zu geben: Ist die ESG-Integration in 3 Monaten durch eine KI machbar? Ich würde ganz gerne mal in das Thema Zeit einsteigen. Das interessiert wahrscheinlich auch viele ZuhörerInnen. Wie Datenerfassung, Berichterstattung, ich meine, im Moment berichten wir ja nur einmal im Jahr. Das verändert sich vielleicht auch irgendwann mal, dass es quartalsweise ist, wenn alles automatisiert und standardisiert ist. Aber im Moment ist es einmal im Jahr. Bedeutet das auch, dass so ein ESG-Projekt nach einer ESG-Strategieanpassung tatsächlich auch seine 12 Monate braucht? Braucht es sogar, wenn man beginnt, vielleicht eher 18 Monate, oder kriegen wir das so in 3 Monaten durchdekliniert?
Also zum einen gibt es natürlich die sehr unkonkrete Antwort, es kommt darauf an.
Ja,
Aber
genau.
es kommt auf nee, es ist einfach so. Und es kommt auf die Komplexität des Unternehmens an, es kommt auf den Bereich an, in dem es aktiv ist. Wie komplex ist das Ganze? Gibt es mehrere Teilunternehmen, die ganz unterschiedliche Dinge machen? Wie sind die Daten heute gehalten? Ne, wenn man jetzt dann auch in diesem Fall vielleicht wirklich schon ein System nutzt, das dann heute schon nutzt, was man dann noch zusätzlich zum ESG-Reporting nutzt, ist es bestimmt einfacher. Aber ich glaube, ganz so einfach ist es nicht. Und ich denke, wir müssen auch sehen, dass wir hier nicht ein Irrtum im Raum stehen lassen. Also es geht natürlich nicht, dass man sich einfach nur die Software kauft und dann ist man ESG-compliant. Man
Ja.
braucht die Unterstützung am Anfang schon, dass das Ganze richtig genutzt wird. Es gibt zum Beispiel, Uberge bietet an einen Berater, einen ESG-Assistenten. Der ist aber eher für die Teilnehmer in der Lieferkette, also für die Zulieferer. Na, weil das ist ja das Thema. In Deutschland werden zukünftig 15.000 Unternehmen verpflichtet sein, CSRD-Reporting zu erstellen. Und aufgrund der Größenkategorien, die man erfüllt oder nicht. Aber wenn man jetzt Zulieferer für eines dieser Unternehmen ist, dann kann man sich aussuchen, ob man die Daten zuliefert oder eventuell zukünftig nicht mehr der Zulieferer ist. Also wirklich Existenz, für die Existenz dieser Unternehmen, der Zulieferer,
Ja,
die immer noch
ja,
kleiner sind, wirklich
ja.
überlebensrelevant. Und dafür bietet Uberge zum Beispiel diesen Berater an, der diese Unternehmen unterstützt bei der Erfassung der Daten aus ihrer Buchhaltung. Das ist so ein Dialog, den man durchgeht, heutzutage noch so als Formular. Zukünftig ist das eher wirklich ein Dialog, wo dann auch noch ein bisschen interaktiver Fragen gestellt werden. Das ist so das, was die sich noch vorstellen können. Aber und Diese Unternehmen werden dadurch unterstützt und die können es eventuell wirklich ohne Berater schaffen, dass sie wirklich aus ihrer Buchhaltung die Daten nehmen, die sie haben und die übergeben. Aber die wirklich berichtspflichtigen, also diesen CSRD-Bericht, ohne einen Experten an Bord zu haben, das wird nicht klappen, auch mit einer guten Software nicht, ne? Also da muss man schon entweder in-house einen Experten oder einen externen Berater dazu nehmen. Das ist extrem wichtig und da hängt es wirklich davon ab, was ich anfangs sagte. Und ich glaube, die 3 Monate sind schon sehr knapp. Also ich würde sagen, das muss schon ein sehr kleines, überschaubares Unternehmen sein. Wie gesagt, wenn es jetzt irgendwo 8 bis 12 Monate ist, sollte man sich da schon darauf einstellen, dass man sich diese Zeit nimmt und dann auch wirklich so weit ist, weil, was ich sagte, das Thema Daten, wenn man die Software hat, das ist das eine, aber die dann erstmal auch, man muss sie zum Laufen bringen. Man muss die bestehenden Daten, die man hat, in diese Software reinbringen. Und wenn man eine andere Software nutzt als die, die man heute schon irgendwo im Gebrauch hat, dann sind das Schnittstellen, die da beliefert werden müssen. Und die sind heutzutage zumindest noch mehr oder weniger händisch zu mappen und man muss das übertragen und das ist einfach zeitaufwendig und man muss wirklich auch verstehen, was man tut. Das ist natürlich auch extrem wichtig, wenn man das Ganze auch wirklich als Tool am Ende nutzen möchte. Sonst ist einem das vielleicht nicht ganz so wichtig, was für Daten rauskommen, aber um wirklich diesen Sinn zu erfüllen und irgendwann wird es ja auch diese Vorgaben geben. Man macht ja nicht das Reporting nur so, sondern um dieses Net Zero zu erreichen 2050, da wird es ja irgendwann wirklich Vorgaben geben. Man wird es messen. Und wenn die Unternehmen da wirklich auch schon jetzt strategisch damit arbeiten können, sie selbst einmal schon diesen Weg gehen und wirklich da auch sehen, wo sind denn eigentlich die Punkte, an denen wir hier Stellschrauben haben? Und davon muss man natürlich wirklich verstehen, was man tut und das als strategisches Tool nutzen möchte.
Ja, und dieses Beispiel, was du gerade genannt hast, das sehe ich auch. Also ich sehe auch, dass gerade kleinere Unternehmen, die vielleicht offiziell erst in 29 reporten müssen, dass die jetzt schon reporten, weil ihr großer Zulieferer das von ihnen erwartet. Und im Rahmen von deren Scope 3, von der Scope 3-Umgebung und da ist natürlich jetzt die Sache, klar, man kann eine gute Datenlösung schnell anbieten, aber die Gefahr, die ich auch sehe, dass gerade bei kleineren Unternehmen, die sagen, okay, um den Kunden nicht zu verlieren, müssen wir jetzt schnell, schnell, schnell innerhalb von kürzester Zeit was auf die Beine stellen und dann irgendwann der Zug abfährt, wenn sie dann auf einmal selber berichten müssen. Das heißt also, ich würde jedem Unternehmen auch wirklich an die Hand oder ans Herz legen zu sagen, okay, dass wenn auch unser Zulieferer das von uns erwartet und die Umsetzung jetzt schneller sein muss, als es vielleicht nötig oder gut wäre, trotzdem dieses Projekt langfristig zu betrachten, um dann die Daten für den als Zulieferer, ja, von der Qualität immer besser werden zu lassen.
Der Kunde hat ja auch die Möglichkeit, das zu plausibilisieren. Ne? Also wenn er 2 Zulieferer hat, die eigentlich ähnliche Leistungen liefern und die komplett voneinander abweichen, dann kann man ja auch durchaus mal nachfragen, wie kommt ihr denn dazu? Ne? Weil das sind ja die Möglichkeiten, die man auch
Genau.
hat. Weicht es komplett vom Markt ab oder von, ne, ich habe 2, 3 ähnliche Zulieferer, der eine geht völlig unten raus, hat gar keinen CO2-Ausstoß, also irgendwas in die Richtung, da kann man natürlich auch plausibilisieren und das ist ja auch die Aufgabe dann der Kunden wiederum, weil wenn sie Interesse daran haben, dass ihr Reporting wirklich richtig ist, also die verpflichtet sind dazu zu reporten und da wird man natürlich dann auch mal nachfragen und dadurch dann natürlich auch die Qualität verbessern, weil am Ende ist es eben ein Interesse von allen.
Ja. Und etwas, was ich am Markt sehe, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, ich sehe das jetzt im Moment am Markt, dass das Thema ESG sehr, sehr groß ist und dass die Nachfrage nach Mitarbeitern, ESG-Experten, Projektmanager sehr, sehr hoch ist, dass die Tendenz aber dahin geht, dass man Junioren auf diese Position setzt und nach einer gewissen Zeit feststellt, das kommt nicht gut. Wir brauchen doch einen Senior mit einer gewissen Berufserfahrung, Erfahrung in gewissen Bereichen, auch wenn, sagen wir mal, die Jungen hochmotiviert sind und mit Sicherheit auch hervorragende Arbeit leisten. kann einfach nur die Erfahrung dieses Querdenken auch erbringen, diese Leistung erbringen, weil man Themen sieht, die man schon mal hatte, ja. Und das können natürlich Junioren nicht so gut. Wie ist denn da so deine Einschätzung?
Ich denke, es ist eigentlich wie überall, ne? Also wenn es jetzt eine neue Regulierung gibt, dann ist es natürlich für jemanden, der vielleicht frisch von der Uni kommt, ein super Thema, sich da einzuarbeiten, den auch die Vorschriften zu kennen und zu wissen, was man dort machen muss. Aber man braucht natürlich immer noch jemanden, der das Business insgesamt versteht und dann diesen Link, diesen Bogen spannt zwischen der Regulierung und dem, was das Unternehmen macht. Und das wird dem Junior oder der Juniorin natürlich schwerfallen, anfangs, wenn man das Geschäft gar nicht so im Detail kennt, weil man da natürlich dann nicht die richtigen Fragen stellt im Zweifel oder dieses Gesamtbild zu bekommen. Ich glaube, das ist natürlich wichtig. Also wenn man so einen Junior hat, der sich rein mit der Regulierung beschäftigt, wenn man dann ihm jemand zur Seite stellt, der das Business gut kennt, das könnte eventuell gut klappen. Ich glaube, einfach zu sagen, derjenige kümmert sich dann schon und das wird schon klappen, das halte ich für so relativ schwierig, ja, weil das ist für den, die, diesen, den Mitarbeiter, der das dann macht, und sehr
Ja.
anspruchsvoll.
Ja, ist
Sehr.
halt eine Mammutsaufgabe. Ja, genau.
Zumal es natürlich es gibt ja immer durchaus auch Leute, die sagen, das ist jetzt ein störendes Thema. Ich habe eigentlich hier meine operative Tätigkeit. Jetzt soll ich hier auch noch was berichten. Das stört mich. Und das ist natürlich auch wichtig, dass das vom Management dann auch entsprechend gefördert wird und auch entsprechend diese Position angesiedelt wird. Also jemand, der diesen ESG-Bereich verantwortet, dass das dann wirklich auch eine Funktion ist, die auch nicht irgendwo eine Sachbearbeiterstelle ist, sondern wirklich eine Stabsstelle, die da auch von allen wahrgenommen wird und auch das den Support bekommt vom Management her.
Ja. Mein Lieber, wir sind fast durch. Ich möchte dich aber noch nicht gehen lassen. Ich möchte dir gerne noch meine drei Fragen stellen. Und zwar die erste Frage: Gibt es zu deinem Thema ein Buch, ein Link, ein Artikel, ein Podcast, den du sehr gerne empfehlen würdest? Deinen Artikel, der kommt auf alle Fälle in die Shownotes. Vom IT-Finanzmagazin, aber gibt es noch etwas anderes, was du an dieser Stelle empfehlen kannst?
Ja, ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich sehr, sehr dynamisch, was passiert in diesem Markt. Und da ist natürlich wichtig, einfach zu schauen, was die Provider veröffentlichen, was über die Provider veröffentlicht wird. Aber es gibt zum Beispiel das Zebra-Magazin. Es gibt da einen Newsletter, den kann man abonnieren. Und es ist im Internet ein Magazin, wo es immer Artikel zum Thema ESG gibt. Das ist eigentlich sehr spannend, muss ich sagen. Da gibt es dann immer Ansatzpunkte, die man auch gut verfolgen kann. Das finde ich sehr interessant, aber sonst ist es natürlich ein sehr, natürlich Podcast wie deiner. Und die anderen Podcasts sind auch spannend. Also es geben immer wieder spannende Einblicke, finde ich sehr, sehr gut. Und das ist ja auch das Schöne an diesem Thema, dass es noch so dynamisch ist. Und was man ja sagen muss, ist es kein Thema, das bin ich überzeugt davon, in einem Jahr nicht mehr aktuell ist, ne? Weil es wird ja
Ja.
eigentlich bis 2050 aktuell sein, mindestens. Und insofern, also wir müssen uns dahin arbeiten. Vielleicht ist noch nicht das, was wir heute haben, das ist jetzt nicht der weiße letzte Schluss und das bleibt so und das wird dann irgendwann einmal aufgesetzt und weiter. Das wird sich weiterentwickeln mit der KI zusammen. Deswegen ist es ein sehr dynamisches Umfeld, aber wer ein bisschen dynamisch auch sich Informationen anschaut, bekommt dann immer das, was er braucht und was im Moment aktuell ist. Und Bücher gibt es sicher auch, aber würde jetzt keins da empfehlen wollen an der Stelle.
Okay, super. Wenn wir uns in 10 Jahren wieder treffen würden, in 34, was glaubst du, hat sich getan bei den Datenanbietern, bei der KI? Wo stehen wir denn da? Ist es dann die Stimme, die sagt zu dem Mitarbeiter, diese Daten können wir nicht nehmen, die sind falsch berechnet? Oder was erwartet uns in 10 Jahren?
Naja, absolut. Also einerseits könnte ich mir vorstellen, dass das, was heute die einzelnen Anbieter an KI schon nutzen, dass das alle nutzen. Also es ist im Prinzip die ganze Kette, Wertschöpfungskette bei den Anbietern irgendwo, dass man so viel KI nutzt wie möglich, also es so einfach macht wie möglich. Es hängt natürlich immer von der Regulierung ab. Also ein bisschen, manchmal kann die Technik ja mehr als die Regulierung erlaubt, wie wir gesagt haben, mit der Nachvollziehbarkeit, dass der Prüfer nachvollziehen kann, wo kommen die Daten her. Das muss man natürlich lösen, das Thema. Da kann man natürlich nicht sagen, das hat die KI gemacht, wie du so schön sagtest.
Ja,
Das
genau.
geht ja nicht. Man kann es nicht abschieben. Man kann die
Ja.
Verantwortung nicht ablegen. Die liegt immer bei den Mitarbeitern oder bei einer Person in den Unternehmen. Aber ich denke schon, dass sich da diese Entwicklung, dass sie weitergehen wird. Und was natürlich, also dass man sehr viel KI nutzen wird, dass man vielleicht auch dieses Datenthema in den Griff bekommt, dass man wirklich sagt, der Kunde sagt, ich habe meine Daten hier. Der Anbieter sagt, wir brauchen sie, aber wir haben dann, muss man sehen, mit Datensicherheit, aber wir haben ein Tool, das flanschen wir bei dir ran und wir lesen deine Daten und dann machen wir das Mapping automatisch. Der Kunde muss sich keiner drum kümmern, weil das ist ja im Moment der größte Schmerz, wie wir gelernt haben, diese Daten übertragen. Und dann auf der anderen Seite ist es natürlich immer noch ein Thema, es wird immer neue Regulierungen geben und Anpassungen der Regulierung. Und wenn man da eventuell in einer Welt in 10 Jahren ist es natürlich vielleicht auch möglich, dass man sagt, hey, hier ist die neue Regulierung, schreib mir mal ein Fachkonzept dafür und dann programmier das mal selbst. Also, dass man im Prinzip das, was heutzutage auch vielleicht noch viele Menschen machen, dann immer weniger notwendig wird, dass es sozusagen eine selbst sich fortentwickelnde Plattform ist, wo man dann nur noch eben diesen kreativen Part, den man sich ja nicht ersetzen kann, aber dass man zumindest die Vorschläge bekommt, dann auch schon von der KI, das wäre so für mich die Vorstellung, was natürlich für die Software-Provider auch ganz schön ist, dass man also dann immer auf dem aktuellen Stand ist, weil das sind natürlich die Termine, die für die Software-Provider immer schwierig sind. Alle arbeiten irgendwo mit agilen Projekten, aber die haben harte Deadlines, ja. Also man muss liefern zur Deadline. Und das setzt heutzutage natürlich auch alle unter Druck, dass man wirklich zur Deadline, wann die Änderung live gehen muss, dass man dann auch fertig ist. Und das ist, denke ich mal, ein schönes Hilfsmittel, was da auch noch möglich ist.
Ja.
Aber
Ja. Großartig. Und meine letzte Frage: Gibt es zu deinem Thema einen Wunsch, den du laut aussprechen darfst? Was würdest du dir wünschen?
absolut. Ja, also ich denke, diese Offenheit und die ist unglaublich wichtig, offen gegenüber technischen Entwicklungen. Und ich meine, wir in Deutschland haben viele Entwicklungen, die hierher kamen, ne? Also Konrad Zuse für den ersten Computer 1938, Fraunhofer MP3. Ohne diese Entwicklung würden wir jetzt hier nicht reden und würde vieles nicht sein. Sicher haben viele Angst gehabt, dass der Computer Arbeitsplätze vernichtet, aber im Moment arbeitet eigentlich jeder mit einem Computer, ne? Und das sind vielleicht Arbeitsplätze, die anders geworden sind, aber doch auch wirklich spannender geworden sind. Und ich denke, diese Offenheit, wenn ich mir die wünschen könnte, man also nicht sagt, KI ist schlecht, ESG ist nur ein Schmerz, weil man nur was berichten soll, dass man sagt, KI ist ein Hilfsmittel, die hilft uns, die unangenehmen Arbeit übernimmt die KI. Sicher muss man, ne, man muss das, darf das jetzt nicht so naiv sehen, dass man sagt, alles ist gut, was die KI macht, aber dass man einfach das als Hilfsmittel betrachtet, sinnvoll und offen ist dafür und ESG als Hilfsmittel, die SDG und Net Zero irgendwann zu erreichen, das ist im Sinne von uns und unseren Nachkommen, die wir ja haben, doch ein was Tolles. Und das würde ich mir wünschen, ja. Und dass
Ja.
das ganze ESG-Reporting dazu beiträgt, dieses Ziel zu erreichen.
Was für ein wunderschönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, lieber Andreas. Es war total spannend und lehrreich und kurzweilig und toll. Ich wünsche dir noch einen großartigen Tag. Vielen Dank, dass du im Podcast warst. Und alles gibt es in den Shownotes. Und mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss und bis bald.
Danke dir für die Einladung und für das sehr angenehme Gespräch. Vielen Dank.
Danke, tschüss.
Tschüss.
Herzlichen Dank, dass du wieder oder zum ersten Mal beim ESG Talk Podcast warst. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, iTunes oder der Podcast-Plattform deiner Wahl, damit andere ZuhörerInnen diesen wichtigen Podcast finden. Unsere große Vision ist es, dass ESG für Unternehmen, Investoren und Menschen wie du und ich selbstverständlich werden. Immer dienstags gibt es eine neue Folge mit spannenden Themen und sehr interessanten GesprächspartnerInnen. Hör doch mal wieder rein. Vielen Dank.